Ich möchte euch einladen, dass wir einen Moment Stille machen und vielleicht gibt es Dinge, die ihr gerne niederlegen würdet und in die Hand Gottes geben möchtet. Vielleicht sind es Sorgen, vielleicht ist es Schuld, vielleicht sind es Zweifel. Ich möchte euch einladen, dass wir das Gott jetzt geben können. Jesus, wir danken dir dafür, dass du auf unserer Seite stehst. Dass wir dich nicht überzeugen müssen, für uns zu sein, sondern du warst schon lange vor unserem Bewusstsein für dich, für uns und auf unserer Seite. Danke, dass wir keinen Kampf, keine Mühsal, keine Schwierigkeit alleine durchstehen müssen, sondern dass du bei uns bist. Amen. Ja, wie schon gesagt, mit dem Weihnachtlichen ist es gar nicht so einfach. Letzte Woche hatten wir einen Bibeltext, wo es um den Einzug Jesu in Jerusalem ging. Der Text wird normalerweise an Palmsonntag gelesen, also den Sonntag vor Ostern. Und heute geht es eigentlich auch nicht um die fröhliche Weihnachtszeit, sondern um Chaos, Katastrophen und das Ende der Welt. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, ihr fangt ein Gespräch mit jemandem an und auf einmal geht das in eine Richtung, wo ihr hinterher denkt, hätte ich bloß nichts gesagt. Und so ist es vielleicht auch einigen Menschen gegangen, die mit Jesus durch Jerusalem gegangen sind und die gerade da am Tempel waren, dem großen, herrlichen, herodianischen Tempel, und die da voller Begeisterung mit Jesus über den Tempel ins Gespräch kommen. Und da heißt es, einige Leute dort im Tempel schwärmten. Aus herrlichen Steinen ist das alles gebaut und mit Weihnachtsgeschenken prächtig ausgestattet. Aber Jesus sagte, es kommt die Zeit, da wird von allem, was hier steht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Weihnachtsgeschenke, das muss irgendwie ein Fehler sein, wahrscheinlich eine freudsche Fehlleistung oder so. Das kann natürlich nicht sein. Der Text heißt in Wirklichkeit, ich lese es lieber nochmal korrigiert. Einige Leute dort im Tempel schwärmten, aus herrlichen Steinen ist das alles gebaut und mit Weihegeschenken prächtig ausgestattet. Also die sind voll Begeisterung vor dem, was sie da sehen und haben. Und so geht's uns vielleicht auch in der Weihnachtszeit. Wir sind froh, dass wir die Weihnachtsgeschenke schon zusammen haben oder schon einige Ideen haben oder was geschenkt kriegen. Die waren damals froh, dass sie so tolle Weihgeschenke hatten. Und jetzt geschieht aber dann die ganze Sache und läuft in eine vollkommen andere Richtung, als Jesus sagt. Es kommt die Zeit, da wird von allem, was hier steht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und von jetzt an wird es höchst ungemütlich. Jesus fängt an zu erzählen, dass Jerusalem zerstört werden wird. Aber nicht nur Jerusalem, der Tempel wird nicht stehen bleiben. Alles wird zerstört und kaputt gemacht werden. Der Tempel wird vollkommen zerlegt werden. Daraufhin fragen die Zuhörer, wann das passieren wird und woran man erkennen kann, dass das Desaster beginnt. Sie haben ja, das Volk Israel hat ja schon einmal erlebt, dass Jerusalem erobert und der Tempel zerstört wird, und das war ein riesiges Massaker. Also das möchte man nicht dabei sein. Also erzählt Jesus davon, wie das so alles sein wird. Dass Menschen auftreten und sagen werden, dass das Ende der Welt gekommen ist und Jesus, beziehungsweise dass sie der Messias sind und dass sie vielleicht im Namen des Messias davon reden. Dann wird es sein, dass Kriege und Aufstände kommen werden. Völker werden gegeneinander kämpfen. Jesus berichtet, dass Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen kommen werden. Dass schreckliche Dinge geschehen werden und gewaltige Zeichen am Himmel erscheinen. Und während all dieser Dinge, Geschehnisse, werden Christen verfolgt werden und trotzdem werden sie die gute Nachricht des Kommens des Sohnes Gottes verbreiten. Und irgendwann in diesen unruhigen Zeiten wird Jerusalem von feindlichen Heeren belagert. Dann ist der Untergang nahe und das Beste, was man machen kann, ist zu fliehen, weit weg von der heiligen Stadt. Diese Beschreibungen sind sehr allgemein gehalten und viele Dinge kann man in jedem Krieg stattfinden. Ich denke, zu jeder Zeit kann man über die Welt sagen, dass das eine Volk gegen das andere Volk kämpft. Und Hungersnöte und Seuchen sind ganz natürliche Folgen von Krieg. Ne, Seuchen, da wo überall Leichen von den Schlachten rumliegen, entstehen automatisch Seuchen. Und eine der ersten Strategien im Krieg ist, die Nahrungsmittel des Gegners zu vernichten. Und wenn alle Bauern im Krieg sind, wer bestellt die Felder? Spätestens im nächsten Jahr gibt es nichts mehr zu essen. Das heißt also, diese Auswirkungen, die Jesus hier beschreibt, die gibt es eigentlich zu jeder Zeit und sind zu jeder Zeit richtig. Allerdings, es passt auch sehr gut zu der Situation, wie Jerusalem zerstört werden wird. Denn es ist tatsächlich so, dass sowohl vor Jesus als zur Zeit Jesu, auch als kurz danach, es immer wieder Leute gab, religiöse Spinner gab, die sagten, ich bin der Messias, folgt mir nach, wir werden die Römer vernichten. Und dann geschieht ein Aufstand um 66 nach Christus. Es wird ausgelöst durch eine hässliche Aktion der Römer und der Volkeszorn entbrennt. Und man massakriert alle Römer in Jerusalem. Das klappt sehr gut. Daraufhin schicken die Römer erstmal das, was sie an Soldaten haben, direkt Richtung Jerusalem. Auch die werden alle massakriert. Eine heftige Niederlage für die Römer. Eine der größten Niederlagen, die die Römer jemals gehabt haben. Bis zu dem Zeitpunkt später, als die Germanen auf den Plan traten, sah das nochmal anders aus. Und dann entsteht dieser Aufstand. Und zuerst hat der Aufstand einen Vortrieb. Sie gewinnen, sie schaffen es, die Legionen zu besiegen. In Rom entsteht ein Machtvakuum, weil Nero Selbstmord begibt und im Jahr 68 und erstmal gar nicht so richtig regiert werden kann. Allerdings, kurze Zeit später, rappelt sich das Römische Reich wieder zusammen und dann schlagen die Römer mit voller Härte zu, indem sie nicht nur eine Legion, sondern ich glaube 4 oder 5 Legionen insgesamt Richtung Palästina schicken. Und die räumen das Land von außen langsam auf und ziehen eine Schlinge immer enger um Jerusalem. Und die Aufständischen verlieren eine Schlacht nach der anderen und fliehen nach Jerusalem, um dort ihre Macht zu konzentrieren. Aber auch, weil sie aus religiösen Gründen natürlich glauben, dass der Messias in Jerusalem sie retten wird. Das Dumme ist nur, dass sie sich untereinander nicht einig sind, weil es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Leute, die der Meinung sind, sie seien der Messias, der von Gott Gesandte oder so. Und sie bekriegen sich also noch in der Belagerung. Also während die Römer sozusagen alles in Klump und Asche machen, schaffen sie es nicht, miteinander gemeinsam eine Vision zu finden, wie sie vorgehen sollen. Und um 70 nach Christus wird Jerusalem belagert ab März und im September ist Jerusalem gefallen. Ein halbes Jahr ist Jerusalem isoliert. Flavius Josephus beschreibt, dass die Römer so viele Gefangene gemacht haben, die sie gekreuzigt haben, dass man schon Kilometer vorher das Jammern der ganzen Gekreuzigten um Jerusalem hören kann und dass sie keine Bäume mehr hatten. Also eine massive Zerstörung. Soweit so gut. Jesus kündigt also die Zerstörung Jerusalems an und sie wird eintreffen. Und Jesus sagt, dann, wenn alle nach Jerusalem fliehen, weil sie dort Hoffnung haben, weil sie meinen, Gott wird da eingreifen, sagt Jesus, dann flieht bloß nicht nach Jerusalem, sondern haut ab in die Berge, dort, wo euch die Römer nicht kriegen. Aber nachdem die Zerstörung Jerusalems beschrieben worden ist, redet Jesus noch weiter. Und das ist unser Predigttext. Jesus sagt im Anschluss an der Zerstörung Jerusalems, Zeichen werden zu sehen sein in der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde werden die Heiden zittern und nicht mehr aus noch einwissen vor dem tosenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen vergehen vor Angst, während sie auf das warten, was über die ganze Welt hereinbrechen wird. Denn sogar die Ordnung des Himmels wird erschüttert werden. Dann werden alle es sehen. Der Menschensohn kommt auf den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt, denn eure Rettung kommt bald. Dann erzählte Jesus den Leuten ein Gleichnis. Schaut euch doch den Feigenbaum an oder all die anderen Bäume. Wenn ihr seht, dass sie Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Reich Gottes ist nahe. Amen, das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hier also ist weniger von einem normalen historischen Ereignis die Rede, wie den Untergang einer, wenn vielleicht auch sehr wichtigen Stadt, sondern hier ist ein Ereignis, vor dem man nicht fliehen kann, weil es nicht nur eine Stadt betrifft und nicht nur die Berge betrifft, sondern weil es die ganze Welt betrifft, das Universum. Und das wird deutlich gemacht, dass es ein apokalyptischer Vorgang ist, weil die Ordnung der Himmelsgestirne ins Wanken gerät. Jesus kündigt also eine außergewöhnliche Zeit an, eine Zeit, die mit keiner anderen Zeit vergleichbar ist, wo es keine Parallele zu gibt. Und die Grundordnungen der Welt werden erschüttert. Die Meere treten über ihre Grenzen. Das ist für Israeliten eine schockierende Sache, weil die Israeliten waren ja Wüstenbewohner und die waren skeptisch gegenüber zu viel Wasser. Und große Mengen von Wasser, die du dann auch nicht trinken kannst. Und von daher ist Meer oft ein Symbol von was Gruseligem. Also deswegen wirft Gott die Sünden ins äußerste Meer, weil Meer ist ein Unort. Aber auch die Sterne und die Himmelskörper verlieren ihre Ordnung. Und ganz viele Leute, die in der Wüste mal eine Nacht waren, berichten, was für ein irres Schauspiel das ist, die Sterne in der Wüste zu sehen. Und wir normalen Zivilisationsmenschen, die das Licht einer Glühbirne vielleicht für den Mond halten, wir wissen vielleicht gar nicht, ja, was für eine Faszination dieses Glitzern und Funkeln der Sterne hat. Ich habe es selber leider noch nicht erlebt, aber es steht auf meiner To-Do-Liste. Irgendwann werde ich das mal schaffen, eine Nacht in der Wüste oder so. Und da sagt Jesus, all die Menschen, die nicht an Gott glauben, sind zutiefst erschüttert und verängstigt und wissen nicht, wohin und an wen sie sich wenden sollen, weil sie haben niemanden, an den sie sich wenden können. Und Jesus sagt, und ihr, die ihr an mich glaubt, die ihr an Gott glaubt, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt euren Kopf hochheben. Ihr könnt aufatmen. Denn wisst, dann kommt der Menschensohn und ihr seid gerettet. Die Frage ist, wann wird das passieren? Oder ist es vielleicht schon passiert? Denn Jesus sagt ja, diese Generation wird nicht vergehen, wird nicht sterben. Und diese Generation, also die Leute, die das gerade hören, aber ich meine, die sind mittlerweile schon tot. Die ersten Christen haben diesen Satz zum Anlass genommen, davon auszugehen, dass Jesus in der nächsten Zeit wiederkommt. Die Naherwartung bestimmte ihr Handeln und dann stellten sie auf einmal fest, dass Christen starben und sozusagen die Generation mehr und mehr ausstarb. Und die Frage war, was passiert dann? Man kann dieses Wort, was dort für Generation steht, auch als Geschlecht übersetzen. Also nicht Geschlecht im Sinne von Gender, also männlich-weiblich, sondern Geschlecht im Sinne von Volksgruppe, Rasse oder irgendwie sowas. Und wenn man das so interpretiert, dann würde das bedeuten, dass trotz der schrecklichen Zerstörung Jerusalems und der Zerstreuung des jüdischen Volkes in die ganze Welt, wird sozusagen das Volk Israel nicht zerstört werden. Allerdings, die ersten Christen haben es definitiv nicht so verstanden, sondern haben verstanden, dass Jesus gesagt hat, diese Generation. Und so ist es auch in dieser Bibel übersetzt worden. Wann ist das also? Nun, wenn wir ehrlich sind, wir Christen warten ja eigentlich immer noch auf die Apokalypse, weil die Welt existiert ja immer noch, der Mond dreht sich immer noch und die Sonne geht auch jeden Morgen auf. Wann passiert das? Nun, es gibt immer schwere Krisen und schlimme Kriege und immer wenn das besonders heftig war oder besonders heftig zu sein schien, und das Gedächtnis der Menschheit ist ja kurz, die Schrecken des Krieges vergisst man ja schnell, immer dann, wenn es schlimme Kriege gab, dachten die Leute, jetzt ist das Ende der Welt. Und es gab auch andere Situationen, wo in der Christenheit sehr stark an das Ende der Welt gedacht wurde, zum Beispiel um die Jahrtausendwende herum, als das Jahrtausend nahe kam. Da dachte man, also jetzt müsste Jesus kommen, weil das ist so eine große symbolische Zahl und steht doch auch nicht was von tausendjähriges Reich und so, da wird Jesus bestimmt kommen. Andererseits ist es so, dass es schon im dritten Jahrhundert eine Erkenntnis darüber gab, dass das mit dem Ende der Welt gar nicht so einfach ist und der Beschäftigung damit und dem Vorhersagen damit. Der Kirchenvater Augustin schreibt, schon viele von uns haben das Ende der Zeiten für ganz nahe gehalten und haben sich damit getäuscht. Vielen wird in der Zukunft das Gleiche begegnen. Das heißt, schon im dritten Jahrhundert sagt Kirchenvater Augustin, naja, wir haben schon öfter mal das Ende der Welt prophezeit, aber es hat nicht hingehauen und so wie ich die Christen sehe, werden sie noch ein anderes Mal daneben liegen. Und zum Beispiel, wer mir so spontan begegnet ist, ist Albrecht Bengel, nachdem das Bengelhaus in Tübingen benannt worden ist, so ein frommer Theologe, der hat im 17. Jahrhundert wohl vorausberechnet, dass das Ende der Welt am 18. Juni 1836 beginnt. Das ist dann später nochmal erweitert worden um 7 Jahre, also 7 Jahre später wahrscheinlich so eine Gnadenfrist, dass diese Gnadenfrist ab diesem Tag, aber es ist halt nicht eingetreffen. Also, wie ist das jetzt mit dem Ende der Welt? Was machen wir daraus? Findet das statt? Findet es nicht statt? Ist es abgesagt? Wie soll man das sehen? Nun, viele Kritiker der Endzeiterwartung sagen, naja, die Welt existiert immer noch und die Welt hat ja auch keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende, einen Big Bang, der hin und her schwingt oder so. Von daher ist das müßig, darüber zu reden. Andererseits wissen wir mittlerweile, dass diese Welt in gewisser Hinsicht vergeht. Auf alle Fälle wissen wir, dass unsere Sonne irgendwann alle ist. Ich meine, das ist noch ewig lang hin, aber sie wird irgendwann alle sein. Und das kommt wahrscheinlich eher als der wirklich ausgeglichene Haushalt oder so. Da haben wir sozusagen ein Zerfallsdatum. Oder zum Beispiel diese Meere, die auf einmal übertreten, das können wir noch in den nächsten 50 Jahren schaffen. Die Meeresspiegel steigen und nicht nur Holland wird in Not sein. Stellt euch vor, was wird mit Holland passieren, wenn der Meeresspiegel um 1,5 Meter steigt. Die werden mit ihren Wohnwagen alle nach hierhin kommen. Aber auch so tolle Sachen wie Manhattan, eine super teure Gegend an einem Flussdelta, an einer Flussmündung gelegen. Manhattan wird absaufen. Also der Ersatz für den Twin Tower wird nasse Füße kriegen. Eine ganze Menge von Inseln in der Südsee, die gerade mal so ein bisschen rüberragen, werden untergehen. Japan wird deutlich weniger Platz haben. Wir sind also in einer Zeit, wo tatsächlich manche von diesen Dingen passen. Oder in der Offenbarung heißt es, ein Drittel des Meeres wird unbelebt und unbelebt sein. Das heißt, wird tot sein, wird absterben. Auch da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Leer gefischt haben wir schon. Wir brauchen nur noch den kleinen Titsch, der das biologische Gleichgewicht zum Kippen bringt. Und wir werden es schaffen, noch in den nächsten 50 Jahren, dass es Todeszonen in Meeren gibt, in denen es nichts Lebendes mehr gibt, sondern in der es nur noch anaeroben Zersetzungsprozesse gibt, die wie die Hölle stinken werden. Es ist also doch Zeit, langsam daran zu denken, das Ende der Welt ist nah. Nun, viele Leute, die das Ende der Welt prophezeien, haben sich schon vertan. Die Wirtschaftsweisen, die sagen, die Wirtschaft geht nicht mehr, Investmentbanker, Science-Fiction-Autoren, wer auch immer. Die Wettervorhersage wird verspottet. Und trotzdem ist es so, dass die Wettervorhersage immer genauer geworden ist. Vielleicht ist es so, dass wir tatsächlich heutzutage mehr wissen und vorsichtiger sind. Wir können zumindest sagen, wir sind schon mal auf alle Fälle 2000 Jahre näher dran als die ersten Christen. Ich persönlich halte mich da raus. Ich finde, das ist ein Thema, wo man sehr viel drüber reden kann. Aber ich persönlich finde, es geht eigentlich darum, mehr zu gucken, was ist jetzt dran und möglich. Und das sind jetzt zwei Punkte, die ich euch mit auf den Weg geben möchte aus diesem Text, von denen ich denke, das können wir jetzt hier und heute umsetzen. Und der erste Gedanke heißt Hoffnung in Katastrophen. Es heißt also, wenn die Katastrophen kommen und die Menschen, die nicht an Gott glauben, verzagen und nicht mehr wissen, was sie machen sollen, an wen sie sich wenden sollen, da sagt Jesus, aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, denn das alles beginnt. Wenn das alles beginnt, denn eure Rettung kommt bald. Wie auch immer die Prognosen für unser Leben sind, für Deutschland, für diese Welt, für das Ganze, entscheidend ist, welches sind die Machtfaktoren der Zukunft. Und das ist das, wonach man seine Prognosen ausrichten muss. Und wie sieht die Machtprognose für uns Christen aus? Und ich bin dann auf ein Zitat nicht gestoßen, sondern das kenne ich schon, solange ich mich in kirchlichen Kreisen aufhalte, ist mir dieses Zitat um die Ohren geklatscht worden. Deswegen kann ich es auch nicht mehr hören. Aber ich habe einfach kein besseres Zitat gefunden und nichts, was die Sache so auf den Kopf, auf den Nagel trifft, wie dieses Zitat vom ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der übrigens in langer Zeit in Essen gelebt hat. Und der hat gesagt, 1950 auf dem ersten offiziellen Kirchentag, unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Das sagt er in einer Situation, in der gerade das Dritte Reich überwunden ist und Gustav Heinemann war im Kirchenkampf mitbeteiligt. Er hat Männer der bekennenden Kirche verteidigt, also anwaltlich verteidigt vom NS-Regime, sieht, wie sozusagen neue Kräfte gerade anfangen zu walten, die Herren, die Deutschland teilen, die Herren, die die Weltpolitik gestalten, zum Teil die alten Leute, die schon bei den NS-Leuten dabei waren, machen jetzt einen auf geraden Demokraten. Und in dieser Zeit wo er sieht, dass gerade Herren gegangen sind und neue Herren so tun, als wenn sie das ewige Sagen haben, da sagt er, eure Herren gehen, aber unser Herr kommt. Und das ist die Perspektive, die wir haben sollten. Wenn wir Weihnachten feiern, denken wir immer an Baby Jesus, der vor 2000 Jahren geboren worden ist. Eine schöne Kindergeschichte, die lange her ist und die so tradiert worden ist, dass wir mittlerweile gar nicht mehr so genau wissen, worum es eigentlich ging. Aber viel entscheidender ist, dass Baby Jesus erwachsen geworden ist und wiederkommen wird. Und es geht um Weihnachten nicht nur um die Ankunft in der Adventszeit zu sehen, als Jesus Baby ist gekommen, sondern zu denken, Jesus, der Herr dieser Welt, kommt wieder. Und wie immer unsere Zukunftsprognose aussieht und wann immer wir auch das Ende der Welt erwarten, uns persönlich erwartet ja auf alle Fälle ein individuelles Ende der Welt, wenn irgendwann mal unsere Neuronen nicht mehr verschalten wollen und abstellen. Jesus ist der Herr, auf den wir zugehen. In unserer individuellen Zukunft ist der entscheidende Herr, auf den wir zugehen, Jesus. Jesus ist nicht die Vergangenheit von vor 2000 Jahren. Jesus ist unsere Zukunft. Und deswegen kann Jesus sagen, gerade dann, wenn ihr seht, wie Menschen die Hoffnung schwindet und sie Angst bekommen und nicht wissen, wohin sie sich wenden können, dann sagt Jesus, erhebt euren Kopf, habt Mut, denkt daran, ihr geht nicht in ein Nichts, in ein Chaos, sondern ihr geht auf Jesus zu. Und das sagt Jesus nicht als Drohung, diese ganze Endzeitgeschichte, sondern er sagt es, um seine Leute zu ermutigen, um ihnen einen Trost zu geben in Situationen, in denen all die anderen Menschen verzagen. Und das ist, denke ich, eine Sache, die wir für unser Leben selber nehmen müssen, gerade in schwierigen Situationen, dass wir sehen, was immer wir tun, was immer geschieht in unserem Leben, wir gehen auf Jesus Christus zu und von diesem Weg kann uns niemand abbringen. Nichts kann uns davon trennen. Der zweite Gedanke. Neben diesem ganzen katastrophalen Endzeitgerede gibt Jesus auch noch ein Gleichnis und dieses Gleichnis kleidet er in die Gestalt für Leute, die auf dem Land leben und weniger für Stadtmenschen und erklärt das da, wie das mit den Bäumen ist und so. Und sagt, wenn ihr seht, dass diese ganze Natur an zu knospen fängt, dann wisst ihr, jetzt geht's los. Und die haben halt direkt Sommer, nicht Frühling oder so. Bei uns ist es der Frühling, wo man jedes Jahr darauf wartet, dass es endlich losgeht. Aber was Jesus damit deutlich machen will, ist, es gibt Zeichen der Zeit und die sollte man deuten können und die kann man deuten. Und es geht nicht darum, jeden Schnickschnack zu deuten. Also es geht nicht um Zeichendeuterei und ich gucke abends oder morgens in meinen Kaffee, wie mein Kaffeesatz aussieht, sondern es geht darum, sozusagen realistisch auf Zeichen zu achten. Und ich glaube, in unserem Leben gibt es ganz oft Zeichen von Dingen, die da kommen. Und ich glaube, zumindest muss ich das von mir sagen, ich habe manches Mal in meinem Leben keine Lust gehabt, auf diese Zeichen zu achten, sondern habe sie ignoriert, weil es bequemer und angenehmer war. Es gibt Zeichen in Beziehungen, dass was schief läuft. Und wir wollen es manchmal nur nicht wahrhaben. Es gibt so manches Mal Zeichen, dass bei Kindern irgendwas nicht im Lot ist. Und wir Eltern wollen es nicht sehen, weil wir vielleicht Schuld eingestehen müssten oder weil es unser Bild von einer heilen Familie zerstört. Es gibt meiner Meinung nach des Öfteren in unserem Leben Anzeichen von dem, was unter Umständen kommen wird. Und wenn wir diese Zeichen wahrnehmen und den Mut haben und bereit sind, darauf zu reagieren, können wir manchmal Dinge noch umdrehen oder können reagieren in einer Situation, wo der ganze Kram noch nicht übergekocht und eskaliert ist. Und das können wir meiner Meinung nach aus diesem Text lesen, dass Jesus sagt, passt drauf auf, was ihr in eurem Leben seht. Marschiert dann nicht blind mit Scheuklappen durchs Leben und sagt, ich sehe vor nichts und wenn ich nichts sehe, wird alles gut gehen, sondern achtet auf die Zeichen in eurem Leben. Und wenn ihr da Anzeichen seht, dass eine Sache in diese oder jene Richtung geht, dann reagiert darauf rechtzeitig, bevor euch der ganze Kram hochkocht. Und die Frage ist, wollen wir diese Zeichen sehen und hören oder wollen wir sie ignorieren? Ich glaube, manchmal braucht es auch Mut dazu, sich zu entscheiden, ich will da jetzt reagieren. Und wir neigen dazu, lieber das Bestehende zu haben, als in eine neue Situation, die risikoreich ist, hineinzugehen. Aber ich glaube, manches Mal in unserem Leben könnten wir Schwierigkeiten vermeiden. Von daher ist das, denke ich, eine Sache, die unabhängig vom Ende der Welt für uns alle gut sein kann, darauf zu achten. Was sind die Zeichen in meinem Leben? Worauf kann ich achten? Okay, das ist jetzt das Ende meiner Predigt. Ich habe da irgendwie keinen schönen salbungsvollen Schluss am Ende oder so, habe ich nichts gefunden. Aber wir haben ein Musikteam und wir singen jetzt gemeinsam das Lied Who Am I?